Also in der Orthomolekulartherapie versuchen wir ganz einfach, das große Bild zu sehen und zu ändern im positiven Sinne.
Willkommen bei Naturheilkunde Kompakt, eurem Podcast für Erfahrung, Wissen und Praxis aus der Naturheilkunde. Mit direktem Weg in eure Ohren. Ob Basics und Hintergründe oder Tipps und Trends. Unsere InterviewpartnerInnen teilen nahbar und unterhaltsam ihr Wissen. Ausgesuchte Themen kombiniert mit erfahrenen ExpertInnen. Wir fragen nach zu Fällen aus der Praxis oder beleuchten traditionelle wie moderne Therapiemethoden aus der ganzheitlichen Medizin.
Der Podcast Naturheilkunde Kompakt dient ausschließlich dem kollegialen Austausch und der Information und Fortbildung in therapeutischen Fachkreisen. Der Podcast ersetzt nicht die Beratung durch einen Therapeuten oder Arzt. Die Inhalte dürfen nicht als Grundlage zur eigenständigen Diagnose oder als Empfehlung zur Behandlung von Krankheiten interpretiert werden. Aussagen von Interviewpartnern stellen nicht zwangsläufig die Meinung der MGO-Fachverlage dar und unterliegen dem Wandel der Zeit sowie aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnissen.
Heute spreche ich mit einer Expertin für orthomolekulare Medizin über Diabetes, Frau Eleonore Blaurock-Busch.
Liebe Frau Blaurock-Busch, herzlich willkommen zur ersten Folge vom Naturheilkunde-Kompakt-Podcast. Bitte stell dich doch unseren Lesern kurz vor. Wer bist du und welche Expertise bringst du mit in den Podcast?
viele. Aber nicht genug. Okay, ja, also ich habe Ernährungswissenschaft studiert, habe da ein Doktorat, habe aber eigentlich sehr, sehr viel Zeit in der Analytik im Labor verwendet, habe ein Labor gegründet, viel in Forschung gearbeitet, ja, und mich der Toxikologie zugewendet. Und ich würde sagen, meine Expertise ist, dass ich breit denken kann und Zusammenhänge finde. Das ist so ein bisschen typisch für mich. Das heißt, ich bin auch sowas wie ein Detektiv. Ich will wissen, warum hatte der Mensch diese Erkrankung und wieso wird sie nicht besser? Gibt es Möglichkeiten, da zu helfen? Das ist so ein bisschen mein Ding. Und das ist auch, würde ich sagen, der Grund meines Erfolges, dass ich ganz einfach eins und eins zusammenzählen kann und Ergebnisse erziele. Ganz einfach, das ist es. Allerdings, und das möchte ich schon herausstellen, ich bin kein Arzt, ich bin auch keine Therapeutin in irgendeinem Sinne. Das heißt, ich verweise Menschen an Praxen, die ich hier für zuständig halte.
Wir wollen uns ja dann heute speziell über die orthomolekulare Therapie bei Diabetes unterhalten. Und kannst du für unsere Zuhörer nochmal kurz die orthomolekulare Therapie mit zwei Sätzen definieren, wie du sie verstehst?
Es ist im Grunde genommen das Heilen mit natürlichen Stoffen. Das heißt, man nutzt die körpereigenen oder körperbekannten Stoffe, Vitamine, Spurenelemente, Aminosäuren, um die Krankheitsursache zu bekämpfen oder zu beseitigen. Eine Orthomolekulartherapie im klassischen Sinne ist eine biochemische Therapie, die versucht, die Biochemie des Körpers positiv zu beeinflussen. Der Vorteil, man heilt auf natürliche Weise, teilweise mit sehr hohen Mengen an den notwendigen Stoffen. Und da muss man eben die Biochemie dieser Stoffe ein bisschen verstehen. Es gibt Nebenwirkungen, wenn man nicht aufpasst, aber eigentlich im Vergleich ganz gering. Ja? Ich würde sagen, in sehr, sehr vielen Fällen kann man das. Nicht immer kann man alles so zurückdrehen, wie man möchte. Aber auf jeden Fall kann man verbessern. Das heißt also, ich will Zuhörern jetzt nicht einreden, dass sie mit einer Orthomolekulartherapie von heute auf morgen gesund werden. Also in der Orthomolekulartherapie versuchen wir ganz einfach, das große Bild zu sehen und zu ändern im positiven Sinne. Ja?
Macht auf jeden Fall Sinn.
Okay. Das heißt natürlich auch, dass die OM besonders effektiv ist in der Präventivbehandlung oder in der Anfangsbehandlung. Ich will nicht warten, bis es ohne Insulin überhaupt nicht mehr geht. Das bedeutet ja, dass der Pankreas gar nicht mehr kann. Also will ich den Pankreas ja schon vorher unterstützen, damit er nicht einfach lahmgelegt werden wird durch Ernährungssünden oder Lebenssünden und so weiter. Also das sind so die Dinge.
Und da sind wir dann wieder beim alten Problem, dass die Leute bereit sein müssen, wenn sie nur leicht insulinresistent sind, bevor der Diabetes super ausgeprägt ist, dann schon aktiv zu werden für ihre Gesundheit und dann schon was zu tun.
Das ist das große Problem. Das ist das Riesenproblem, dass die Menschen selten Verantwortung für sich selber übernehmen wollen. Sie überlassen die Verantwortung viel lieber dem Therapeuten. Aber die Folgen, die werden hier nicht beachtet. Denn je mehr ich dem Pankreas die Verantwortung wegnehme, umso weniger wird er sie ausüben. Das ist wie bei einem Muskel. Wenn ich den Muskel nie bewege, wird er schlaff. Und am Schluss geht's nicht mehr. Dann geht's halt nicht mehr. Und das sind so Dinge in der OM, darauf achten wir. Wir sagen zum Beispiel beim Diabetes, wenn ich einen Patienten habe, bei dem Diabetes-Symptome kommen, also im Anfangsstadium, dann muss ich nicht sagen, okay, ich gebe ihm Metformin oder irgend sowas. Dann werde ich in diesen Anfangsstadien an den Pankreas denken. Wie kann ich dieses Organ unterstützen, dass es bereit ist, im Fall einer Zuckerattacke damit fertig zu werden? Zum Beispiel, ich bin ja ein absoluter Verfechter der Aminosäurentherapie. Die wird ja sehr, sehr viel vernachlässigt. In den USA, Sie wissen ja, dass ich da lange gearbeitet habe, in den USA ist die Aminosäurentherapie viel mehr gang und gäbe. Und wenn wir von Diabetes sprechen, dann ist da noch etwas, was ganz, ganz wichtig ist für den Pankreas. Und das ist, wenn wir Aminosäuren geben mit B-Vitaminen, dann stärken wir die Funktion. Wir stärken dieses Organ. Ja? Und das Organ hat ja nicht nur die Funktion, dass es Insulin bildet, sondern es muss ja auch den Darm entsäuern. Das wissen viele nicht. Wenn ich den Pankreas, wenn ich den stärke, und bei Diabetikern ist er ja nicht gestärkt, dann wird dieser Darm übersäuert sein. Und das hat zur Folge, dass die Nährstoffverwertung aus der Nahrung, die wir zu uns nehmen, nicht mehr so gut funktioniert. Die Enzyme sind zwar da, aber sie können nicht funktionieren, weil der Säurewert nicht stimmt. Wenn ich ihm Aminosäuren, B-Vitamine gebe, dann kriegt der Pankreas einen Kick und er schüttet Carbonate aus. Und diese Carbonate schüttet er in den Darm, damit er entsäuert wird.
Kurze Zwischenfrage. Alle ja. Aminosäuren, weil ich sage, es gibt ja die essentiellen und die nicht essentiellen. Oder gibt es ganz spezifische Aminosäuren, wo du sagst, die gut für den Pankreas sind? Oder einfach einmal das breite Spektrum anbieten und der Körper sucht sich den Rest raus?
Ja, in dem Fall würde ich das Spektrum anbieten.
Okay, das war jetzt im Prinzip so ein kleiner Beispielfall, wie man dem Pankreas wieder einen Kick geben kann. Das wäre jetzt auch was schon am Anfang, wenn ich es richtig verstanden habe, relativ gut helfen könnte, wenn man noch nicht ganz tief im Diabetesloch, sage ich jetzt mal, drin ist.
Das hilft was auch, wenn man schon im Loch drin ist.
Also immer?
Ja.
Hilft
ja.
immer. Gäbe es sonst noch was, wo du sagen würdest, gerade für jemanden, der jetzt schon vielleicht auch schon Insulin spritzt und schon davon relativ abhängig ist, kann der mit der orthomolekularen Therapie noch seinen Körper unterstützen, dass er da wieder ein bisschen unabhängiger wird?
Auf jeden Fall. Ich meine, wenn wir Insulin spritzen, dann forcieren wir eigentlich auch, dass der Körper gewisse Nährstoffe schneller abgibt. Das heißt, wenn wir im Labor beispielsweise die Haaranalysen von Diabetikern überwachen, dann sehen wir in den meisten Fällen, dass hier eine Zinkunterversorgung da ist. Und eine Unterversorgung ist etwas anderes als ein akuter Mangel. Das heißt, bei einem akuten Mangel ist es wie bei Diabetes. Da ist schon alles zusammengebrochen. Bei einer Unterversorgung kriegt der Körper noch genug, damit er einigermaßen funktioniert, aber nicht wirklich richtig und nicht gut. Das ist also in vielen Studien nachgewiesen worden. Bei den Diabetikern, egal Diabetes 1 oder 2, ist der Zinkbedarf sehr hoch. Man hat früher auch immer von Chrom geredet. Das mag auch ein Problem sein, aber sicherlich, wenn man die Spurenelemente zuführt, wird man die körpereigene Produktion unterstützen. Ganz sicherlich, ja. Und dann sind natürlich für die Verwertung der Mineralstoffe und der Spurenelemente, sei es Magnesium, Zink, da sind die B-Vitamine ganz, ganz wichtig. Es gibt tatsächlich Menschen, die sind nicht in der Lage, gewisse Spurenelemente wie Zink zu resorbieren, wie ein normaler Mensch das kann. Da muss man nachschieben. Und wenn man dann B-Vitamine gibt, insbesondere Vitamin B6, dann wird der Körper diese Stoffe besser aufnehmen.
Ich würde mit dir so, ich sag mal, ins Ende gehen vom Podcast. Da kommen jetzt noch mal ein paar kurze, knackige Fragen. Mhm. Mit der auch mit ganz kurzen, knackigen Antworten, um noch mal dich ein bisschen kennenzulernen.
Okay.
So, das eine ist unsere Kategorie Top und Flop. Was war dein größtes Erfolgserlebnis in der Beratung?
Oh, da gibt es einige. Aber mein erstes großes Erlebnis, da lebte ich in Boulder, Colorado. Meine Tochter war 16 oder so und sie kam eines Tages zu mir und sagte, du musst ins Krankenhaus gehen, da liegt der Steven oder ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie er hieß. Und der stirbt, der hat Leukämie. Habe ich gesagt, meine liebe Yvette, erstens mal kann ich nicht einfach ins Krankenhaus gehen mit meinem Köfferchen an Nährstoffen und sagen, hier bin ich, die Eleonore, darf ich mal? Und dann ist meine Tochter sehr pragmatisch. Sie sagte, naja, du hast immer gesagt, wo ein Wille ist, ist auch ein Weg, aber anscheinend nicht. Und dann bin ich natürlich schachmatt, ne? Also jedenfalls, ich sagte, gut, Yvette, wenn du meinst, dass ich da helfen kann, dann geh bitte zu den Eltern, in dem Fall die Mutter, die war geschieden, und bekomm die Erlaubnis, dass wir den Jungen besuchen dürfen und in die Akten schauen dürfen. Das ist schon mal das Erste. Wenn du das bekommst, na, dann sehen wir weiter. Naja, sie hat es natürlich. Ne? Also sind wir ins Krankenhaus zu dem Jungen und der lag im Sterben. Es war schon die Beerdigung angesagt, muss ich sagen. Es war ganz dramatisch. Und ich muss sagen, ich bin dann natürlich auch ein wenig anders als andere. Ich habe zum einen zwei Dinge gemacht mit meiner Tochter. Ich habe die Akten angeschaut, das war kristallklar. Da sah ich auch keinen Fehler irgendwo. Und dann bin ich ja im Labor und ich habe gesagt, gebt mir mal eine Blutprobe. Und dann gehe ich ins Labor und schaue mir die an. Und ich weiß zum Beispiel, wenn ein Mensch im Sterben liegt, dann, wenn ich das Vollblut spinne, dann trennen sich die Zellen nicht mehr so leicht. Das heißt, der Körper ist schon nicht mehr in der Lage, die Grundfunktionen zu übernehmen. Wir sind nach Hause, das habe ich gemacht, und die haben sich super getrennt. Also dachte ich, na, das ist aber auch sonderlich. Und dann bin ich zurück und habe mich an sein Bett gesetzt. Und er war ja im Koma. Und das hört sich jetzt ganz komisch an, aber ich bin der Meinung, dass ich die Energie der Menschen spüre. Vielleicht spüren wir die alle. Dann ist durch Zufall der behandelnde Arzt gekommen und hat mit mir geredet. Man hat mich dort eigentlich schon gekannt. Und ich sagte, darf ich denn mal was probieren mit Nährstoffen? Ich sagte, warum denn nicht? Haben wir ja nichts mehr zu verlieren. Also bin ich dann nach Hause, habe mein Köfferchen gepackt mit meinen Nährstoffen. Das waren Aminosäuren, das war Vitamin C, das war Magnesium. Die Grundversorgung war nicht besonderes. Es gab auch damals in den Krankenhäusern eigentlich noch keine Nährstoffe, die man intravenös hätte verabreichen können. Es gab Eisen, okay, na, aber das hat er ja schon bekommen. Naja, und dann habe ich zu meiner Tochter gesagt, okay, du gehst jetzt mit mir. Also das ist jetzt keine knackige Antwort, aber es ist interessant. Und du musst mir helfen. Und dann haben wir was ganz Primitives gemacht. Der Junge lag ja im Koma. Er konnte ja nicht wirklich schlucken. Und wir haben die Nährstoffe zerrieben in Pulverform, wenn wir sie nicht schon in Pulverform hatten, und haben sie in den Mund gerieben, die Mundschleimhaut. Denn dort nimmt man die Nährstoffe ja auch auf. Und in der Nacht ist der Junge aufgewacht. Und so haben wir weitergemacht über Tage hinweg. Der Junge ist nach einer Woche oder zwei, ich weiß es nicht mehr genau, ich habe die Daten noch, ist er aus dem Krankenhaus entlassen worden, der lebt heute noch. Das heißt, der war noch in der Lage zu funktionieren. Das hört sich unglaublich an und es war auch unglaublich, aber so ist es geschehen. Und solche Fälle, ich will jetzt nicht sagen, dass ich jeden Leukämie-Patienten, das geht ganz sicherlich nicht. Ne? Da waren andere Faktoren dabei. Da war Gehirnhautentzündung und was weiß ich alles noch dabei. Aber man kann, man darf den Überlebenswillen des Organismus nicht unterschätzen. Und in der OM geben wir dem Organismus die Mittel zu überleben, sich zu helfen, selbst zu helfen. So einfach ist das.
Okay, das ist wirklich eine beeindruckende Geschichte.
Ja.
Gegenstück dazu, was war deine größte Enttäuschung?
Das ist ganz einfach zu sagen. Das war mein Mann. Mein Mann erkrankte an Pankreaskrebs. Wir waren getrennt, muss ich sagen. Ich habe ihn aber in den letzten Wochen gepflegt. Als der Krebs erkannt worden war, das war schon im letzten Stadium. Wir haben dann noch operiert, einen Teil des Pankreas, eine sogenannte Whipple-Operation durchgeführt in Bayreuth hier. Ich habe ihn von Amerika rübergebracht. Da konnte ich nicht mehr helfen. Das war ganz schlimm. Als er gestorben war, habe ich darauf bestanden, dass ich eine Biopsie bekomme, einen Teil der Pankreas, und zwar einen Teil vom Verkrebsten und noch einen Teil von dem Stückchen, das noch okay war. Und das habe ich im Labor untersucht. Und da haben wir in dem verkrebsten Teil relativ hohe Mengen an Quecksilber gefunden. Ich muss dazu sagen, dass mein Mann, genau wie ich, in den Anfangsjahren als relativ junger Mensch noch im Labor gearbeitet hat, mit viel Quecksilber auch, genau wie ich, habe ich ja auch. Der Unterschied, das haben wir ja auch erst spät gemerkt, ist, er hat gewisse Enzyme, die wir brauchen für die Entgiftung, nicht. Ich habe sie. Das heißt, wir müssen halt auch einiges über den Körper wissen. Hätten wir das früher gewusst, hätten wir entgiftet. Und das war meine große Enttäuschung, dass ich da nicht mehr, sagen wir mal, da war ich der Bluthund nicht genug in dem Fall.
Danke für die sehr persönliche Geschichte.
Ja, danke.
Ja, jetzt muss ich erstmal ganz kurz durchatmen. Das ist... Sie gehen da immer so tief rein auch. Genau, unser nächster kleiner Block wäre Mythos, orthomolekulare Therapie. Welche Falschinformation begegnet dir immer wieder, die du immer wieder klarstellen musst? Vielleicht kriegen es jetzt ein paar mehr Leute mit.
Zum einen kann ich nicht einfach wahllos in mich hineinschütten, nur weil es Nährstoffe sind. Das ist ja heute so ein bisschen gang und gäbe, dass wir ganz einfach denken, viel hilft viel. Und dann schüttet man wahllos. Wahllos geht nicht so gut. Wenn ich Glück habe, erwische ich halt gerade das, was wichtig ist. Aber in den meisten Fällen ist das ein bisschen dumm, muss ich sagen. Geld verschwenden. Das ist das eine. Der andere Mythos ist eigentlich das Gegenteil von dem, das ich jetzt sage, dass die Nebenwirkungen zu groß sind. Das ist ein bisschen die Sorge in der konventionellen Medizin. Vitamin A. Da gibt es doch tatsächlich Studien, die sagen, Vitamin A erzeugt Lungenkrebs. Ich habe diese Studien durchgelesen. Das sind Studien, die waren nicht gut gemacht. Ich muss immer wieder sagen, es gibt ja diesen Spruch, der so ungefähr heißt wie, ich traue nur der Studie, die ich selber vermasselt habe oder nicht vermasselt habe, wie immer der Spruch ist. Aber man hat viel zu viel Angst vor der OM, weil man, natürlich ist es ein biochemisches Wissen, das verlangt wird. Und viele haben eben Angst, dass sie da entweder nicht zu genug wissen, oder sie meinen halt, weil da irgendwelche Forschungen sind, die sagen, Selen ist das oder jenes verursacht. Aber das sind ja Mengen, die man benötigt, um Vergiftungserscheinungen zu bekommen. Es gab tatsächlich in England mal eine Frau, die ist an einer Selenvergiftung gestorben. Die hat so viel Selen geschluckt, in Milligramm, wie sie hätte in Mikrogramm schlucken dürfen. Das ist ja eine ganz andere Nummer. Das heißt also, diese Fehlinformation oder sagen wir mal, diese Information für Dinge, die nicht mit rechten Dingen zugegangen sind, die sind viel zu stark in den Köpfen der Menschen. Weil ich ja in diesem Buch auch viel mit Forschungen untermalt habe, sozusagen, um eine Glaubwürdigkeit zu erlangen. Denn das ist ja ganz wichtig, die Glaubwürdigkeit. Wenn jemand das Buch liest, dann werden ja schon viele Zweifel ausgeräumt. Und dann muss er halt ein bisschen selbst recherchieren, nachvollziehen und die richtige Einstellung dazu gewinnen. Das ist auch wichtig.
Alles klar. Letzte Frage. Was ist dein Geheimtipp für ein gesundes Leben?
Genau das, was ich mache. Also, okay, moderat, alles in Moderation. Ja, ganz einfach leben, einfach leben. Und dann natürlich legt euch einen Hund an. Ich habe einen Hund, die schläft hier neben mir. Ja, mit der muss ich jetzt noch spazieren gehen. Also zweimal am Tag, eine Stunde Bewegung. Bewegung ist ganz wichtig und eine positive Einstellung. Ich weiß nicht, was am wichtigsten ist, aber es muss alles zusammenpassen. Es ist einfach gut zu sein.
Alles klar.
Ja.
Vielen Dank, Frau Blaurock-Busch, für die vielen, vielen Einblicke in Ihre Erfahrungen. Vielen Dank fürs Zuhören. Alle im Interview angesprochenen Studien sowie Firmen findet ihr wie immer in der Folgenbeschreibung. Dort haben wir euch auch die Informationen zu unserer Expertin und Naturheilkunde kompakt hinterlegt. Ich würde mich freuen, wenn ihr bei der nächsten Folge mit meiner Kollegin wieder reinhört. Bis zum nächsten Mal.